sortieren. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber es ist trotzdem die Sache doch wert, denn wir können miteinander Gottesdienst feiern in diesen besonderen Zeiten und auch zu diesem besonderen Anlass. Lieber Martin, liebe Nadine, liebe Gemeinde hier in Stade, mit dem heutigen Tag geht die vierjährige Pastorenzeit von Martin Schöneberg hier in Stade zu Ende. Und da es für dich so die erste Stelle als Pastor war, ist das sicherlich was Besonderes. Erste Stelle, ihr seid mit einem kleinen Kind gekommen, habt eure Kinderzahl glatt verdoppelt hier. Das ist schon mal richtig stark. Und habt in dieser Zeit erlebt, wie der Ältestenkreis sich ganz neu zusammengesetzt hat. Ihr habt dieses vergangene Corona-Jahr mit der Gemeinde erlebt, das sicher in die Geschichte sozusagen eingeht, und viele Menschen kennengelernt. Und ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen gefragt, auch bei den Ältesten, sind so besondere Punkte für Martins Dienst gewesen? Was war ihm besonders wichtig? Da ist zum einen die Treue zum Wort Gottes, passt richtig gut zur Allianz Gebetswoche, und natürlich auch der Wunsch, Menschen mit diesem Wort Gottes zu erreichen, auch Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Und beispielhaft kann man das so vielleicht auch belegen, zum einen daran, dass du immer noch weitergearbeitet hast an deiner Promotion über den Erweckungsprediger Jonathan Edwards, der eine sehr hohe Wertschätzung vom Wort Gottes hatte. Und ich finde, wir nehmen Martin jetzt mal gemeinsam folgendes Versprechen ab, dass soweit er das Ding abgeschlossen hat, er uns alle hier informiert, ja, haben ja alle mitgearbeitet dran, ja, damit wir uns dann auch alle mit dir und mit euch freuen können. Ich denke, deine Frau wird auch froh sein, wenn das Ding dann irgendwann fertig ist. Genau. Und natürlich gab es auch so besondere Aktionen wie zu Weihnachten, Heiligabend nicht alleine sein oder Geschenke der Wertschätzung, wo es eben auch darum ging, anderen Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen. Ich habe überlegt, welcher Predigttext passen könnte, auch überlegt, ob ich den für heute angegebenen Text aus der Allianz Gebetswoche nehme, bin auf einen etwas anderen gekommen, der noch mehr etwas grundsätzlicher was sagt zur Bedeutung des Wortes Gottes aus 2. Timotheus 3, von Vers 13 bis Vers 17. Das beginnt etwas merkwürdig erstmal, das werde ich aber gleich nochmal erklären. Da schreibt Paulus an seinen Schüler und Mitarbeiter Timotheus: Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die dich gelehrt haben, und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ein paar Gedanken zu diesem Bibelabschnitt. Das erste: die Zeiten ändern sich, und das nicht erst seit heute. Warum hat Paulus diesen Brief überhaupt geschrieben, der vermutlich zu den letzten, vielleicht sogar der letzte seiner Briefe gewesen ist? Es war so, dass er an seinem Lebensende angekommen war und wusste, dass er nicht mehr so super lange zu leben hat, weil er in Gefangenschaft war und das Todesurteil erwartete. Und es war auch gleichzeitig der Übergang von der ersten Generation der Christen zur zweiten. Und da war die Frage, wenn jetzt die erste Generation von Christen, wenn die alle nicht mehr da sind, worauf bauen wir denn eigentlich unseren Glauben? Was haben wir denn eigentlich als Fundament? Und das beantwortet Paulus in diesem Brief. Es war der Übergang von den Judenchristen zu den Heidenchristen. Die sahen anders aus, aßen andere Dinge, haben sich anders benommen, andere, unterschiedliche Kulturen, das kennen wir. Und es war auch eine Zeit großer kultureller und philosophischer Auseinandersetzung. Die Gemeinde musste sich mit ganz neuen Denkweisen auseinandersetzen. Es war eine Zeit, in der nicht mehr Jerusalem das Zentrum war, sondern die heutige Türkei, Kleinasien. Vermutlich ist der Brief nach Ephesus gegangen. Und da waren auch andere Verständnisse von Leitung, andere Gewohnheiten, wirklich viele Dinge, die sich geändert haben. Und ich denke mal, so ein bisschen kommt uns das bekannt vor, dass Dinge sich ändern, dass nicht alles so bleibt, wie es ist. Und Corona hat in diesem Jahr so ein bisschen wie so ein Brennglas oder wie so ein Beschleuniger so Dinge nochmal ein bisschen gepusht. Aber wir erleben das ständig, dass sich Dinge ändern. Wir erleben in Deutschland, dass in ein paar Jahren das erste Mal weniger Menschen oder mehr Menschen nicht mehr Teil einer Kirche sein werden, als Teil einer Kirche sind. Säkularisierung nennt man das. Erstmalig in der Geschichte Deutschlands wird das kippen. Wir erleben, dass es viele Diskussionen gibt in der Gesellschaft, viel Polarisierung um ganz unterschiedliche Themen. Das erleben wir bei uns, das erleben wir in anderen Ländern. Man denke nur an die letzte Woche, an Washington, an das, was da abgegangen ist. Wir erleben einen Digitalisierungsschub, dass man ohne Computer wirklich kaum klarkommt. Und wir erleben globale Krisen wie die Corona-Krise, die Klimakrise. Und wir können uns schon darauf einstellen, wenn diese Krisen irgendwie bewältigt sind, werden wir eine neue haben. Also das wird irgendwie so weitergehen. Und was bedeutet das für unseren Glauben? Worauf können wir uns da eigentlich verlassen? Worauf sollen wir uns einstellen? Diese Herausforderung, die wir heute haben, hatten die ersten Christen auch schon und sie hatten im Unterschied zu uns noch nicht so ein gedrucktes Wort Gottes in unserem Format, sondern sie mussten noch danach fragen, was ist da tatsächlich die Grundlage? Und deshalb komme ich zum Zweiten. Die Bibel oder die Heiligen Schriften bleiben das verlässliche Fundament auch heute. Zur damaligen Zeit war das natürlich noch nicht so vollständig. Und wenn der Apostel Paulus hier von Heiligen Schriften spricht, dann meinte er damit zum einen das Alte Testament und vielleicht einige Schriften, die schon im Umlauf waren, aber die natürlich noch nicht den festen Status hatten, wie wir es heute vom Neuen Testament wissen. Und die Frage war, worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Und was gibt mir die Begründung, dass ich mich darauf verlassen kann? Was sagt Paulus dem Timotheus? Er sagt, du kennst ja zum einen die Lehre, die dir erzählt worden ist, und du weißt auch, wer es dir gesagt hat. Du kennst also Menschen und Personen und du kennst Inhalte. Halte dich daran. Du hast außerdem das Alte Testament. Das war ja sozusagen die verkürzte Bibel der Christen damals. Du hast außerdem auch die Wirkung dieser Lehre erkannt, nämlich, dass es das Leben von Menschen verändert, dass es Gemeinde aufbaut und dass es Christen aufbaut in ihrem Leben. Und du kannst das erkennen, dass Gottes Geist in diesem Wort wirklich weht, dass er sogar eingehaucht hat. Das waren so die Begründungen, weshalb Paulus sagt, halte dich an die Schriften, halte dich an die Lehre, die du gehört hast. Und wir fragen uns heute, und das ist auch nicht schlecht, immer wenn es um Autoritäten geht von Institutionen oder vielleicht auch von Büchern, warum soll ich dem denn eigentlich vertrauen und glauben? Warum soll ich mich darauf verlassen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die ersten Christen in der gleichen Gefahr standen wie wir auch heute. Dass wir nämlich die eigenen Stimmen, die eigenen Denkweisen verwechseln mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Damals wie heute ist es so, dass eigene Wünsche und Vorstellungen nicht grundsätzlich schlecht oder verkehrt sind, aber dass sie sich immer messen lassen müssen an dem, was Gottes Wort sagt. Wir haben hier sozusagen einen Maßstab, an dem wir uns selber messen können, andere Lehren und Gedanken und was uns eine Richtschnur gibt für die Zukunft. Das ist zu allen Zeiten übrigens immer sehr umstritten gewesen. Das ist so ein altes Buch, ist zwar eine neue Auflage, aber immerhin 2000 Jahre alt von den Schriften her, dass das uns heute helfen soll. Und dass wir nicht sagen können, Mensch, heute sind wir aber weiter als die Bibel, sondern dass wir uns darunter stellen. Der Theologe Adolf Schlatter hat das mal gesagt, hat seine Überzeugung zum Umgang mit der Bibel so beschrieben, ich stehe nicht auf der Schrift, sondern unter ihr. Und er meint so etwas, es geht nicht darum, dass wir versuchen, die Bibel von ihrer Botschaft her zu verändern, sondern diese uralte Geschichte von Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist und lebt, dass diese Geschichte, die hier zuverlässig bezeugt ist, dass die immer noch das Nonplusultra ist. Das schließt natürlich nicht aus, dass wir Fragen haben, dass wir uns Gedanken machen, aber das ist ein wichtiger Maßstab. Wir merken das, dass wir Maßstäbe brauchen in einer Zeit, in der sich viele Dinge verändern. Und dass wir da nicht einfach durch die Gegend schwimmen dürfen, sondern dass wir uns klar sein müssen, was unsere Werte und Prinzipien sind. Und die sind hier in der Bibel zu erkennen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Warum ist die Bibel so wichtig? Weil sie uns über Rettung sagt, was wir wissen müssen, und weil sie uns hilft, nach Gottes Willen wirklich zu leben. Ist die Frage nach der Bibel so wichtig oder ist das mehr so eine Frage so wie für Theologen wie bei Martin? Ich habe mit Martin diese Woche nochmal über ein theologisches Thema ein bisschen diskutiert am Telefon. Ja, und ich habe es ihm dann nicht gesagt, aber ich musste schon sehr genau hinhören. Der war richtig gut in Fahrt gekommen, der Martin, um das alles genau nachzuvollziehen. Und er kann ja auch richtig gut erklären. Es ist ja die Frage, ist die Bibel nur für solche Leute wie für Martin und für mich, keine Ahnung, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer Theologie studiert haben und da den ganzen Tag Zeit haben, in Anführungszeichen, sich damit zu beschäftigen. Ist es nur für die? Was für Fragen sind denn heute wichtig? Wir erleben, dass in der Zeit, in der wir sind, die Frage zum Beispiel nach dem Menschen ganz neu in den Mittelpunkt gestellt wird. Was macht den Menschen eigentlich aus? Wir merken das an vielen Fragen, die da gestellt werden. Die Frage zum Beispiel, sind wir als Menschen geschaffen worden von einem Gott, der einen guten Plan und ein gutes Ziel hat für unser Leben? Oder sind wir das Produkt einer zufälligen Entwicklung und müssen selbst aus unserem Leben das Beste machen, uns selbst konstruieren, bis hin zu unserer Sexualität, zu unserem Geschlecht, das selbst bestimmen? Das sind tatsächlich super verschiedene Ansätze, über den Menschen zu denken und über das Leben. Und das ist nicht nur theoretisch, sondern wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie das ganz praktisch wird und Gesellschaft verändert. Und die Bibel bietet uns ein Konzept, eine Grundlage von Menschen und der Beziehung von Gott und Mensch, die uns da wirklich Orientierung gibt. Oder die Frage, wie gehen wir mit Krisen um? Wie kommen wir jetzt durch diese absolut beknackte Corona-Zeit? Meine Güte, ist das entsetzlich, oder? Da muss man auch mal sagen können, das ist hochnervig und entsetzlich, ich habe schon lange keine Lust mehr drauf. Wie kommen wir denn da durch? Was gibt uns Hoffnung? Was gibt uns Zuversicht? Wo schöpfen wir Kraft her? Glauben wir daran, dass es alles zufällig ist, dann sind wir im Moment in einem Tunnel, wo wir nicht wissen, ob da irgendwann nochmal das Licht aufgeht. Christen glauben, bei all dem, was schwierig ist, dass es einen guten Gott gibt, der einen Plan hat und der uns manchmal Dinge zumutet, sonst würdet ihr nicht so komisch hier alle sitzen mit Masken, sieht überhaupt nicht so schön aus, wie ihr sonst ausseht. Ne? Aber trotzdem gibt es einen Gott, dem die Dinge nicht aus den Händen gleiten. Und das müssen wir einander sagen. Und wir müssen als Gemeinde ein Ort sein, wo wir versuchen, auch Kontakt zu halten, in Verbindung miteinander zu bleiben. Wir erleben eine Zeit, in der die Leute nicht nur komisch aussehen mit ihren Masken, sondern in der viele Menschen einsam sind und die Probleme, die Einsamkeit auslösen, wie die es anfangen zu wirken. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, als Gemeinde zu sagen, als Christen zu sagen, ja, die Zeiten sind wirklich blöde. Ich glaube, das habe ich jetzt schon genug gesagt, ne? Oder? Muss ich nicht nochmal wiederholen, oder? Aber trotzdem deutlich zu machen, es gibt eine gute Nachricht. Und wir halten zusammen. Und wir halten Verbindung. Und wir haben Hoffnung. Nicht nur auf den Impfstoff, ob die das alles hinkriegen, das wissen wir nämlich noch gar nicht so genau, ob das alles so klappt, wie gedacht wird, sondern wir haben Hoffnung, weil es einen Gott gibt, der lebt, der uns liebt und der eine Zukunft für uns hat. Und diese Botschaft muss gesagt werden und diese Botschaft haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die steht immer noch hier in diesem Buch und es ist wichtig, dass wir diese Botschaft in dieser Zeit weitergeben. Ein Leben mit der Bibel hilft darum für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Das ist der vierte und letzte Gedanke. Bei allen Herausforderungen, die der Paulus auch dem Timotheus schreiben musste, galt am Ende das, was hier in Vers 17 steht: So ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Ich finde, es ist eine steile Aussage. Mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Martin und Nadine, das gilt euch, wenn ihr nach Kassel zieht, nach Hessen. Das kann da ja nur schwieriger sein als hier, weil schön ist es ja hier, wie wir alle wissen. Ja? Und ihr Lieben, das gilt auch euch hier in Stade. Und die Frage ist, was heißt das denn konkret? Es gibt Menschen, die haben aus ein bisschen so frommem Übereifer das dann Folgendes gemacht. Die haben dann gesagt, Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Da gibt es so ein älteres Lied, das habe ich auch im Kindergottesdienst manchmal gesungen. Alle Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht, wenn ich sage, dass das aus meiner Sicht nicht so stimmt. Warum nicht? Weil wir nicht auf alle Fragen in der Bibel eine direkte Antwort finden. Zum Beispiel auf die Frage, wie wir mit Corona umgehen sollen. Wenn das ganz genau da stehen würde, dann würde es nicht auch unter Christen so viele Diskussionen darüber geben, wie wir das nun zu machen haben. Oder über die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen sollen oder der Energiewende. Auch hier gibt es unter Christen viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt manchmal die Vorstellung von der Bibel, dass sie sowas wie ein Kaffeevollautomat sei. Wir haben so einen bei uns im Büro, finde ich super. Ja, also du drückst drauf, ja, du guckst erstmal, ne, drückst drauf, also ich nehme zum Beispiel mal Kaffee schwarz. Ich trinke ehrlich, ein bisschen fantasielos, aber ich trinke oft Kaffee schwarz und dann kommt der natürlich auch genauso raus, wie ich das möchte. Blub, oder? Drückst drauf und fertig ist es. Und so denken sich das manchmal Menschen auch bei der Bibel. Ne, steckst oben eine Frage rein und unten kommt die Antwort drauf. Aber die Bibel ist eher vergleichbar wie, also nicht so ein Vollautomat an der Stelle, sondern wenn es um Kaffee geht, wäre das eher so, als wenn du die Einzelteile kriegen würdest. Du kriegst Kaffeepulver, du kriegst heiß Wasser, da kriegst du noch so einen Automaten oder vielleicht auch so einen Filter wie früher, ne? Sehr romantisch. Ne? Kennt ihr das noch? Kennen das irgendwelche Leute, wo du dann immer nachgießen musst? Eigentlich ist die Bibel eher so, ja? Wo du die Dinge gut zusammensetzen musst. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, dass du das richtig machst mit der Temperatur und nicht zu viel Kaffee und genügend Milch und so weiter und so fort. Ja? Sie gibt uns das Handwerkszeug. Aber sie gibt uns nicht sofort auf alles eine Antwort, weil sonst werdet ihr immer alle meiner Meinung, das seid ihr leider nicht. Ja? Versteht ihr, das ist ein bisschen komplizierter. Trotzdem bleibt die Bibel das Buch überhaupt. Und sie wird uns auch durch die kommende Zeit leiten. Sie wird uns trösten, sie wird uns zusammenhalten. Sie wird uns eine Perspektive geben. Darum, liebe Familie Schöneberg, und liebe Gemeinde hier in Stade, lasst uns die Veränderung der kommenden Monate mit Zuversicht angehen, mit Schmackes, mit Freude. Diese Zeiten bringen Veränderung und jo, wir machen da was draus, so wie Christen das über Jahrhunderte hinweg immer getan haben. Wir verlassen uns auf Gottes Wort und rechnen mit seiner Hilfe. Und wir halten daran fest, Gott ist gut und er hat Hoffnung für uns. Und wir wollen in diesen Herausforderungen persönlich reifen und wir wollen mit großer Freude diese gute Nachricht auch in dieser Zeit so vielen Menschen zukommen lassen, wie es eben geht. Und das war in gewisser Hinsicht noch nie so leicht, eine Predigt weiterzugeben, einen Gottesdienst weiterzugeben, so ein schönes Lied, wie wir es eben gehört haben. Lasst uns diese Zeit nutzen. Ihr weiter in Kassel und wir hier in Stade in Norddeutschland. Und dieses Wort Gottes hält uns auch zusammen. Wir sind auch zusammen in einer Bundesgemeinschaft und werden erleben, dass wir auch an verschiedenen Plätzen weiter mit der Bibel, mit Gottes Wort am gleichen Auftrag unterwegs sein werden. Amen.